Genau, ich habe zwei mitgebracht, zwei Männer aus dem Neuen Testament, die beide Jesus begegnet sind, beide mit Jesus gesprochen haben und die beide reich waren. Und den ersten finden wir in Markus 10, ab Vers 17. Markus 10, ab Vers 17, da heißt es, dass Jesus einem Mann begegnet, der als erstes Kennzeichen von ihm wurde gesagt, er war reich. Starten hier. Ich habe nicht die ganze Bibelstelle, ich habe erst mit 19, aber ich habe mir die ganze Bibelstelle hier. Also als Jesus war unterwegs und ein Mann kam angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fragte ihn, warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Und dann Vers 19, du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Da war also jemand, der ist Jesus begegnet, der kannte die Gesetze und wollte wissen, was er noch tun soll. Er wusste, da gibt es noch irgendwas, nämlich das ewige Leben und er fragte, was kann ich tun, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme. Und Jesus sagt zu ihm, naja, du kennst die Gebote. Und dann, ja gut, die Gebote habe ich alle gehalten, von Jugend an. Er war ganz motiviert und so. Und dann hat Jesus, ich dachte dann, wo hat er das jetzt hergehabt, das Letzte? Er sagte, eines fehlt dir noch, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Dachte, jetzt hat er tief in die Schublade gegriffen, Jesus, hat erst die 10 Gebote, die jeder kennt, hat er so rausgeholt und dann greift er nochmal in die Schublade und sagt so, hier, 5. Mose, Vers 17, genau, 5. Mose 15, 7 habe ich das gefunden. Da hat, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Wobei hier steht nicht, verkauf alles, was du hast, sondern bei 5. Mose 15, da befiehlt Gott durch Mose, dass wir, wenn wir irgendeinen sehen, dem irgendwas mangelt, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Also hier hat Jesus, als er mit dem reichen Mann gesprochen hat, nicht nur die 10 Gebote hervorgeholt und er sagte ja schon, oh, die Gebote kenne ich, habe ich alle gehalten, sondern Jesus greift einfach in die Schublade der 637 anderen Gesetze und Gebote und zieht eins raus und sagt, das auch, das auch noch. Genau, und hier steht sogar, dass es sogar einen Segen gibt, wenn wir dem Armen helfen, wenn wir für die Armen da sind, wenn wir den Armen teilhaben lassen an dem, was wir besitzen, dann wird Gott uns segnen. Dann segnet Gott uns. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Und ich glaube auch, was hier steht, deswegen habe ich das für ergänzt und das R einmal in Klammern gesetzt. Also, dass Gott uns nicht nur wegen dieser Sache, also nicht, weil wir etwas tun, nicht nur, weil wir etwas tun, segnet Gott uns, weil wir den Armen etwas geben, deswegen segnet er uns, sondern ich glaube sogar schon, dass uns Gott jetzt schon gesegnet hat für diese Sache. Deswegen habe ich das da ergänzt, weil ich war Mein fester Glaube ist also, wie gesagt, dass Gott uns jetzt schon Segen gegeben hat. Und je mehr wir andere an unserem Segen teilhaben lassen, umso mehr wird Gott auch wieder uns segnen, damit wir noch mehr teilhaben lassen können und noch mehr versorgen können und noch mehr fließt. Und das Ganze ist wirklich ein Befehl, den Gott durch Mose erteilt hat. Und diesen Befehl hat Jesus einfach an diesen reichen Mann weitergegeben. Wahrscheinlich hat Jesus in seiner Kleidung gesehen oder so, dass er reich war. Und und er war natürlich, ich denke mal, wenn er die Gesetze kannte, die Gebote kannte, dann kannte er auch diese Stelle aus 5. Mose, weil das waren die Gesetze, nach denen die Israeliten gelebt haben. Und er wusste irgendwo, dass er das Gebot nicht erfüllt hat, das hier geschrieben steht, dass er diesem Befehl nicht nachgekommen ist. Und dass so ist seine ganze Gerechtigkeit, seine ganze Selbstgerechtigkeit, die er vorher aufgebaut habe. Ich habe die Gebote gehalten, habe meinen Vater geehrt, Mutter geehrt und so weiter. Alles, was er da vorher aufgezählt hat. Keinen Mord begangen, hat nicht die Ehe gebrochen, hat nicht gestohlen, keine falschen Aussagen gemacht. Ne? Und da sagte er, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Ne? Also er war sehr selbstgerecht, was das angeht. Und dann zieht Jesus ganz geschickt 5. Mose aus der Schublade und sagt, ja, und das auch noch. Und er wusste, an der Stelle hat er versagt, an der Stelle war seine Gerechtigkeit weg. Ne? Da konnte er nicht mehr bestehen und ist dann auch betrübt gegangen. Also er hat dann nicht gesagt, oh, tut mir leid und okay, Jesus hat gesagt, komm, folge mir nach, sondern er ist betrübt weggegangen und hat gemerkt, er kann mit seiner Selbstgerechtigkeit oder mit seiner eigenen Gerechtigkeit einfach nicht bestehen vor Gott, sondern er ist an diese Grenze gekommen, an der wir alle ankommen und an der wir erkennen, wir können es nicht alleine, sondern in dem Moment brauchen wir die Vergebung und die Hilfe Gottes. Und das ist, denke ich mal, der Punkt. Und der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Genau. Also erst begegnet Jesus ihn mit den 10 Geboten und dann kommt er mit dieser Geschichte auf den 5. Mose und der Mann ist verzweifelt weggegangen. Und dann gibt es noch einen anderen Mann im Neuen Testament, das steht in Lukas 19. Lukas 19 ab Vers 1, genau. Jesus war unterwegs wieder mit seinen Jüngern und er kam nach Jericho und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Und Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir wieder einen Mann. Jesus sagt uns, dass er sehr reich ist. Oder Lukas, der das Evangelium geschrieben, sagt uns, dass er sehr reich ist. Und ich denke, da der Mann ein Zolleinnehmer war, oder das Wort sagt uns, der Oberste der Zolleinnehmer, also war der oberste Beamte, dass er sich weder um Gott gekümmert hat, groß noch um die Gesetze. Also ich glaube nicht, dass er von sich sagen konnte, ich hatte nicht gestohlen, ich habe nicht gelogen, ob er die Ehe gebrochen hat, wissen wir nicht. Aber die Bibel sagt ja auch, wenn wir gegen ein Gesetz verstoßen haben, haben wir gegen alle Gesetze verstoßen. Und so, denke ich mal, hatte Zachäus nichts, womit er sich eigentlich brüsten konnte, außer vielleicht mit seinem Reichtum. Also er hatte seinen Reichtum, damit konnte er, sag ich mal, wenn man Geld hat, hat man oft viele Freunde, die einen plötzlich besuchen, denen man wichtig ist, ne? Solange man Geld hat, weil es dann schöne Partys gibt, weil immer irgendwelche tolle Einladungen da sind, immer was zu essen, was zu trinken. Na, jeder kennt das. Leute, die Geld haben, haben keine Probleme, normalerweise irgendwelche Freunde zu finden, die das ausnutzen. Genau. Ja, also so kam Jesus dahin und dieser Zachäus war einfach neugierig. Er wollte einfach Jesus sehen. Er wollte Jesus sehen und dafür ist er auf den Baum geklettert. Und als Jesus an dem Baum vorüberkam, hat er ihn gesehen. Und er hat gesehen, dass, ich weiß nicht, was er gesehen hat, das ist für uns schwierig, aber irgendwas war in diesem Zachäus, dass er ihn angesprochen hat. Also er hat ja schon was auf sich genommen, Zachäus. Er ist auf den Baum gestiegen, trotz seines Reichtums. Ich meine, andere hätten sich vielleicht da, wenn einer Geld hat, kann er sich da so ein Gerüstchen bauen, ne? So eine, na, wie nennen wir das, wie eine Arena, ne? So, er hat ja Geld gehabt, er hätte ja vorher was aufbauen lassen können von irgendwelchen Sklaven oder irgendwelchen Leuten, die für ihn gearbeitet haben. Nee, er ist völlig unwürdig auf den Baum geklettert und hat sich von oben die ganze Sache angeguckt und Jesus hat ihn gesehen und spricht ihn dann auch noch an. Ne? Kannst dir vorstellen, du sitzt so oben auf dem Baum und unten läuft Jesus und dann spricht er ihn, hallo, du da oben, ne? Und da alle drehen, oh, guck mal, Zachäus auf dem Baum. Was macht der denn da oben? Ja. Also ich denke mal, es war vielleicht nicht gerade die würdevollste Situation, als er da auf dem Baum gesessen hat. Genau, und Jesus hat ihn da angesprochen und sagt, komm runter, ich möchte heute zu dir nach Hause kommen. Also im Gegensatz zu diesem anderen Mann, der andere reiche Mann, der uns eben im Markus-Evangelium begegnet ist, der zu Jesus hingekommen ist, hat sich vor ihm auf die Knie geworfen. Wir würden alle denken, wow, der wirft sich vor Jesus auf die Knie, der ist voller Hingabe. Aber eigentlich hat er sich nur auf die Knie geworfen, wie es uns heißt, von den Pharisäern und den Sadduzäern. Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer, also die auch alle Gebote gehalten haben, die sich damit brüsten, was sie alles Gutes tun, dann könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und Zachäus, der war anders, der hat eigentlich von Weitem geschaut und als Jesus ihn sah, sagt er, komm herunter und ich möchte zu dir nach Hause gehen. Ich möchte mit dir nach Hause gehen. Und so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und alle waren empört, ne? Alle haben sich ja aufgeregt. Ja, Jesus, wieso kann der mit jemandem, der uns hier ausnimmt, der für die Römer gearbeitet hat, der viel mehr Steuern eingetrieben hat, als ihm wahrscheinlich zugestanden hat und dann noch einen Teil der Steuern für seinen eigenen Reichtum verwendet hat. Wie kann Jesus bei diesem einkehren? Ne? Hier sehen wir das komplette Gegenteil zu dem, was wir eben gesehen haben. Wenn jemand zu Jesus kommt und ich sagt, ich habe alle Gebote gehalten und Jesus sagt, ach toll, du bist so super und ich komme jetzt zu dir und bei dir fühle ich mich wohl. Nein, Jesus hat gesagt, hier, da an dieser Stelle, da fehlt dir noch was. Da hast du nicht alles getan. So begegnet Mensch Jesus den Menschen, sagen wir mal, die voller Selbstgerechtigkeit sind, die voller Stolz sind über das, was sie selber schaffen, die voller, Genau, die selber halt dieses Heldengefühl haben, die einfach denken, boah, ich bin so gut, ich habe alles geschafft, habe alles gemacht, habe mich angestrengt, habe alles erobert, habe auf meine eigenen Talente gebaut und habe aus dieser Kraft heraus alles aufgebaut und war immer gehorsam. Aber ich denke, das ist nicht das, was Jesus von uns will, sondern das ist genau das. Das Gesetz ist das, was uns am Ende tötet. Und wenn wir irgendeine Sache in dem Gesetz nicht eingehalten haben, in dem Fall das mit den Armen, ne? Der hat sein Reichtum nicht an die Armen verteilt. In dem Moment steht das Gesetz auf und sagt, du bist schuldig, du hast einen Fehler gemacht und du musst für deinen Fehler bezahlen. Egal wie viel Gutes du vorher gemacht hast, egal wie viel Gutes du links und rechts gemacht hast oder egal wie viel Gutes du noch tust, aber der Fehler, der Moment, wo du gegen das Gesetz verstoßen hast, der verurteilt dich und der fordert letztendlich dein Leben. Und wenn das Gesetz uns verurteilt, dann kommen wieder diese Sachen wie Krankheiten. Die Bibel sagt, wir sollen Kopf sein, nicht Schwanz. In dem Moment werden wieder andere vor uns gesetzt. Der Erfolg bei der Arbeit geht weg durch diesen Fluch. Wir werden einfach alles das, was Gott uns als Segen zugedacht hat, alles das, was Gott uns als Segen zugedacht hat, geht in dem Moment, wenn wir auf das Gesetz bauen und gegen das Gesetz verstoßen, geht verloren in unserem Leben. Alles, was Gott uns an Guten zugesagt hat, er sagte, ich will dich segnen, ich will deine Arbeit segnen, deine Familie, du sollst fruchtbar sein, ich will deine Kinder segnen, ich will dir alles geben, was du brauchst für dein Leben. Das alles ist in dem Moment, wenn ich auf das Gesetz vertraue und irgendwas gegen das Gesetz verstoße, ist es sofort weg. Also Gott packt es ein, Gott packt es ein und sagt, okay, jetzt gilt dieser andere Teil für dich. Verflucht wirst du sein, du wirst hart arbeiten müssen, es wird dir nichts gelingen und all diese Dinge. Aber das ist nicht das, wie wir leben, weil wir sind Kinder Gottes und wir vertrauen auf Jesus und Jesus hat uns gerettet und hat uns frei gemacht von diesen Sachen. Und genauso hätte dieser erste reiche Mann, der hätte die Chance gehabt, einfach sein Leben Jesus zu geben. Er hätte gesagt, okay, Jesus, ich schaffe es nicht. Das ist eine Sache, die kann ich nicht alleine. Und Jesus hätte gesagt, okay, dann lass uns das gemeinsam machen, wir finden einen Weg. Ne? Weil Jesus ist so, Jesus findet einen Weg mit uns. Jesus findet, und er überfordert uns dabei auch nicht. Immer ganz wichtig, dass er nicht überfordernd ist. Er ist nur gegen die gesetzlich, die mit dem Gesetz kommen. Wenn ich mit dem Gesetz zu Jesus komme und will ihm sagen, wie gut ich bin, was ich alles toll gemacht habe, was für ein Held, wo ich überall unfehlbar war, dann sagt, findet Jesus irgendwas im Gesetz, wo er sagt, ja, aber da. Aber in dem Moment, wo ich sage, Jesus, ich kann es nicht. So wie der Sünder, der auf dem Baum gesessen hat, Zachäus auf dem Baum. Er hat nicht auf dem Baum, wenn er sich toll gefühlt hätte, wenn er gesagt hätte, ich könnte Jesus ohne weiteres gegenübertreten, hätte er nicht auf den Baum klettern müssen. Er musste auf diesen Baum steigen, weil er sich eigentlich nicht getraut hat, Jesus, er war reich. Die Leute hätten mit Sicherheit Platz gemacht. Er hätte 10 Leute mitnehmen können, seinen Bodyguard, und die hätten so vor ihm her und da vorne ist Jesus und jetzt alle mal zur Seite, ne, geht mal alle weg. Und seine Bodyguards, die hätten ihn da schon durchgeboxt zu Jesus. Aber er hatte nicht dieses Standing, was der andere hatte, der gesagt hatte, ich bin ein gerechter Mann. Er sagte, nein, ich bin ein Sünder. Ich kann Jesus nur vom Weiten sehen. Und Jesus sagt, genau dich, genau wegen dir bin ich gekommen. Genau wegen dir bin ich auf diese Erde gekommen. Da. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wenn wir irgendwo uns verloren fühlen in unserem Leben, weil irgendwas, was wir denken, zwischen uns und Gott steht und wir halten das fest, das ist Sünde. Also nicht die Sünde. Jesus vergibt alle Sünden. Aber in dem Moment, wenn ich die Sünde festhalte, wie soll er sie mir vergeben? Jesus kann nur die Sünden vergeben, die wir ihm geben, die wir loslassen. Und in dem Moment, wenn ich sage, okay, ich lasse es los, ich gebe es dir, Jesus, dann kann Gott uns vergeben. So kommt Vergebung in unser Leben, nicht durch Festhalten, sondern durch Loslassen. Und so kommt Heilung in unser Leben und Befreiung. Und dann hat der Zachäus noch was ganz Besonderes gemacht im Gegensatz. Also Zachäus, er hat wirklich in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, ich komme zu dir, das ist, wenn wir sagen, Jesus, ich schaffe es nicht, komm du in mein Leben. Und so kam Jesus in das Leben von dem Zachäus. Und Zachäus hat sofort die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes empfangen und hat sofort sein Leben geändert, wie wir hier lesen. Er sagte zu Jesus, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und Jesus musste nicht vorher kommen und musste sagen, hier, 5. Mose 15, Vers 7, da steht, du musst dein Reichtum unter die Armen verteilen. Nein, der Zachäus, der hat eine wirkliche Herzensveränderung durchgemacht. Der ist Jesus begegnet, er hat erkannt, das ist der Sohn Gottes und er hat gewusst, dass er ist ein Sünder. Er hat gewusst, alles, was ich bisher gemacht habe, ist in dieser Begegnung mit Jesus nichts wert. Alles, was er bisher in seinem Leben erreicht hat, was er aufgebaut hat, sein ganzer Reichtum, bestimmt schönes Haus und alles, es war nichts wert. Und er hat sofort in dem Moment, als er Jesus begegnet ist und er Gnade empfangen hat, dadurch, dass Jesus in sein Haus gekommen ist, hat er sofort angefangen, sein Leben zu verändern in dem Moment. Und das, denke ich, das ist das, was auch, wenn man von Neuem geboren wird, wenn die Wiedergeburt kommt, wenn wir Jesus begegnen, unser Leben geben, sagen, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und von den Toten auferstanden. In dem Moment kommt Jesus in unser Herz mit seinem Heiligen Geist und der Heilige Geist überführt uns. Und das sind die Früchte. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann heißt das nicht, dass wir jetzt wahllos alles weggeben, aber dann heißt es, dass das, was wir Unrecht erworben haben, was einfach nicht gut ist für uns, Dinge, die wir getan haben, die in unser Leben nicht gut sind, die uns nicht gut tun, dass wir die ohne Probleme loslassen können. Also Jesus verändert. Da muss nicht erst, was weiß ich, 100 Predigten kommen über irgendein Thema. Du darfst nicht die Ehe brechen und du darfst nicht so leben und du darfst nicht so leben. Sondern der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, er leitet uns. Er leitet uns in alle Wahrheit. Und das ist das, was mit Zachäus hier passiert ist. Er ist Jesus begegnet, er hat Jesus eingeladen. Jesus ist zu ihm gekommen, hat bei ihm Wohnung gemacht, zumindest für den Tag, aber wahrscheinlich auch für immer. Und er hat gesagt, ich möchte mein Leben ändern. Also hier sehen wir das komplette Gegenteil von dieser ersten Begegnung. Ja, ohne irgendwelche Leistung. Also Zachäus hat auch jetzt nichts vorher geleistet. Er hat nicht Buße getan in dem Sinne. Also er ist nicht hingegangen, hat erst, was weiß ich, sein Lebenszeugnis aufgeschrieben und vor Jesus bekannt, sondern es war eine Begegnung mit dem Herzen, es war eine Herzensbegegnung. Und in dieser Herzensbegegnung wurde sein Herz schlagartig verändert. Also er hat keine Leistung gebracht, er ist jetzt nicht hingegangen, hat gesagt, okay, jetzt erstmal wieder die 10 Gebote raus und jetzt tak, 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 alle Punkte musst du jetzt halten, du sollst, ne? Nein, war gar nicht mehr notwendig, weil er ist so wie Hiob gesagt hat, jetzt habe ich dich gesehen, ne? Vorher habe ich nur von dir gehört, aber jetzt bin ich dir begegnet, jetzt habe ich gesehen, wie du wirklich bist und jetzt möchte ich so leben, wie du willst, dass ich lebe, wie dein Heiliger Geist es sagt. Also wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, dann wird sein Glaube ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Denn wir vertrauen auf Gott und nicht mehr auf unsere eigene Kraft. Und in dem Vertrauen auf Gott können auch alle Sachen besiegt werden, die in unserem Leben nicht gut sind. Also Krankheiten, alles, was uns irgendwie, alle Süchte, die in unserem Leben sind, die werden besiegt, nicht indem wir sagen, oh, ich habe alles gehalten und ich habe alles richtig gemacht, sondern die werden besiegt, indem wir auf Jesus vertrauen. indem wir einfach ihn in unser Leben hineinlassen, in unser Herz. Und Jesus verändert von innen heraus, so wie wir es hier gesehen haben. Und Gott hilft denen, die ehrlich sagen, ich schaffe es nicht. Wenn du sagst, ich schaffe es nicht, die Krankheit zu besiegen, dann Gott hilft dir. Gott ist für dich da. Und Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Wir haben das im Abendmahl heute, dass Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern auch für unsere Krankheiten. Jesus hat auch die Krankheit am Kreuz besiegt. Er hat sie getragen. Und wenn wir da irgendwie mit eigenen Dingen versuchen, also eigene Wertgefühle aufbauen, ja, ich habe jetzt so viel erreicht. Letztens habe ich ein schönes Zeugnis gehört, auch jemand, der Geld hatte, der hat zu seinem Pastor gesagt, Pastor, du weißt ja, ich bin erfolgreich und so, ne, und alles läuft gut und ich habe ja auch viele Begabungen und so, ne, und irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, ich kann gar nicht so richtig auseinanderhalten, was ist jetzt mein Talent, meine Begabung und was ist Gottes Segen in meinem Leben. Und er sagt, das ist gar kein Problem. Ich spreche jetzt einfach ein kurzes Gebet und dann kann Gott dir zeigen, wie das ist, so einen Finger anzubeten. Und sagte, Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du einfach alles wegnimmst, dass du jetzt einfach alles wegnimmst, was von dir gekommen ist. Und stopp. Ich denke nochmal drüber. Ja, und so ist es halt manchmal. Ne? Wir gehen im Segen Gottes und wissen irgendwann gar nicht mehr, wie gesegnet wir sind und was Gott alles von außen dazu tut. Und in dem Moment fangen wir an nachzudenken, sagen, ja, das habe ich ja eigentlich doch ganz gut gemacht, ne? Oder war ich ja eigentlich schon zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber es ist letztendlich Gott, der bestimmt die Zeitpunkte und die Orte und der uns Gunst schenkt und das alles. Und wenn du mal in die Gefahr kommst zu denken, du warst selber, dann kann ich auch für dich beten. Können wir auch zusammen beten. Und Gott soll offenbaren, was er gemacht hat und was wir gemacht haben. Ja, also wir denken oft, wir sind Helden und es ist gefährlich. Also wir müssen da aufpassen. Es ist gefährlich, wenn wir denken. Und Selbstwertgefühle, habe ich mir hier notiert, Selbstwertgefühle sind teuflisch sogar. Also wenn wir anfangen, weil unser Wert kommt von unserem Vater im Himmel. Unser Wert kommt von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Und wir sind unendlich viel wert. Aber es ist ein Unterschied, ob ich weiß, wo mein Wert herkommt, nämlich von Gott, oder ob ich so ein Selbstwertgefühl habe. Wir sagen, lernt man oft in der Psychologie, ne? Ja, du musst dein Selbstwertgefühl stärken und musst allen mal richtig die Meinung sagen und so kriegst du dann ein besseres Selbstwertgefühl und alle werden dich anders achten. Nee, das ist eine teuflische Geschichte, das führt nicht in den Segen und nicht in die Freiheit, sondern unser Wert kommt von Jesus, egal was andere Menschen von uns denken und sagen. Und dafür können wir miteinander beten. Wenn ihr da noch Bedarf habt, dann bete ich auch gerne mit euch, dass wir da in die Freiheit kommen. Ja, im alten Bund war eben der Segen schwer. Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Ne? Wenn du ein Gesetz verstoßen hast, dann warst du raus. Aber Jesus ist dafür gekommen und hat all das auf sich geladen. Er hat wirklich jedes Gesetz, egal was es ist, sei es, wir haben vorhin die ersten Gesetze gehört, Morden, Ehebruch, irgendwie in schlechten Verbindungen leben. Jesus ist dafür gestorben und seine Gnade macht uns frei. Seine Gnade führt uns dazu, Dinge in Ordnung zu bringen, aber nicht, indem wir anfangen, Gesetze zu halten. Zachäus, genau. Bei Abraham. Ja, beide hier, das mir fehlt eine Bibel, scheißegal. Beide hier waren Kinder Abrahams. Ne? Ihr wisst, wenn ihr das lest, das Neue Testament, da sind immer wieder, wird sich darauf bezogen, dass sie Kinder Abrahams sind, die Israeliten. Ne? Und beide hier, Zachäus und dieser reiche Mann, die waren beide Kinder Abrahams. Und hier können wir das nochmal sehen, dass Der Abraham wird, also kein Name ist mir heute Morgen aufgefallen. Ich habe heute Morgen nochmal Abraham als Suchbegriff eingegeben. Ich glaube, kein Name im Neuen Testament wird so oft genannt wie der Name von Abraham. Also Abraham wird wirklich in allem als Beispiel herangezogen, was Abraham durch sein Leben als Vorbild angelebt hat. Einmal war er ja der Ursprung für Israel überhaupt. Also Israel stammt aus Abraham ab. Und aber auch wir, die wir jetzt keine Juden sind, die wir nicht zu Israel gehören, auch wir sind durch den Glauben Abrahams Kinder geworden. Und so stand das auch in der ersten Bibelstelle, genau, da kommt das her. Dass er ein Sohn Abrahams war, dieser reiche Mann, dass sie Söhne Abrahams waren. Das ist noch im weiteren Verlauf von Zachäus, heißt es auch, dass sie Söhne, weil auch er ein Sohn Abrahams war. Genau, warte mal, habe ich das nicht nur hier? Doch, da steht es, genau, daher kommt es. Hier, da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und warum hat er das gesagt? Nicht nur, weil der Zachäus wahrscheinlich auch ein Jude war, sondern ihm ist heute Rettung geworden, weil er wie Abraham Gott geglaubt hat. Ne? Die Römer 4, Vers 1 sagt, also hier ist es super erklärt eigentlich, genau das, was vorher war, hat Paulus im Römerbrief nochmal erklärt. Also wenn ihr über Abraham lesen wollt, steht ganz viel im Römer 4 und in Epheser 3, Kapitel 3. Da wird nochmal ausführlich beschrieben, was Abraham gemacht hat. Und das ist genau das hier, was wir hier bei Zachäus erkennen. Ne, wie war es bei Abraham, unserem Stammvater? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Auch nicht. Es waren nicht seine Leistungen, sondern es war, dass er Gott geglaubt hat. Gott ist Abraham begegnet, da war Abraham 75 Jahre alt. Da war Abraham 75 Jahre alt und er hieß auch noch nicht Abraham, sondern er hieß Abram, ohne H und ohne HA. Da hatte er noch einen anderen Namen und Gott hat ihm später einen neuen Namen gegeben. Also mit 75 ist er Gott begegnet und Gott hat ihm gesagt, du wirst ein Vater von vielen Völkern sein und durch dich werden gesegnet alle Nationen, hat Gott zu Abraham gesagt. Und Abraham hatte weder Kinder, er hatte keine Frau, die Kinder bekommen konnte. Er war zwar damals auch schon sehr reich, aber ihm fehlte einfach alles, um ein Vater zu sein, nämlich er hatte keine Nachkommen, er hatte keinen Nachwuchs. Und aber er hatte einen Vorteil, er hat Gott erkannt und er hat Gott geglaubt. Und genauso, das ist das, was wir immer wieder im Neuen Testament lesen, was den Menschen zur Gerechtigkeit angerechnet wird, wenn sie Gott glauben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun, sondern es geht darum, dass wir glauben, dass Gott schon alles getan hat. Das muss ganz tief in unserem Herzen verwurzelt sein. Wenn wir irgendein Problem haben, wir schauen nicht auf das Problem, wir schauen nicht auf den Fehler oder auf das Gesetz, sondern wir sagen, okay Gott, hier ist das Problem, du hast alles dafür getan, du beseitigst das Problem. Also es geht nicht um unsere eigenen Leistungen und deswegen wird Abraham uns immer wieder als Vorbild hingestellt, dass es nicht um unsere Leistungen geht. Abraham war bestimmt kein, wie soll man sagen, er hat mehrfach gelogen, er hat mehrfach Dinge getan, die wir nach dem Gesetz, damals gab es das Gesetz noch nicht, ne? Das Gesetz durch Mose kam erst später, aber trotzdem gab es ja schon eine gewisse Ordnung und ich denke, Lügen und sowas war schon immer gegen die Ordnung und er hat gelogen, er hat immer wieder seine Frau als seine Schwester ausgegeben, einmal bei dem Pharao, einmal bei dem Abimelech und lauter solche Dinge und all das hat aber Gott nicht gestört, Abraham und als Glaubensbeispiel voranzusetzen, weil er einfach Gott vertraut hat. Er hat einfach darin vertraut, dass Gott ihn rettet aus den Situationen. Und Gott hat ihn auch gerettet aus den Situationen. Wenn ihr mal die Situation mit Abimelech nimmt, Gott hat seine Frau, Abraham hat seine Frau praktisch verkauft, hat gesagt, sie ist meine Schwester. Der Abimelech fand die hübsch, obwohl die schon auch mindestens 70 Jahre alt war, wahrscheinlich noch älter zu dem Zeitpunkt, müsste man jetzt nochmal nachgucken. Und er hat ihn mitgenommen in seinen Harem. Und was macht Gott? Gott ist in dem Moment hingegangen. Normalerweise würden wir denken, Abraham hat einen Fehler gemacht. Er hat seine Frau sozusagen verraten. Und Gott geht zu Abraham und sagt zu ihm, hier, was du hier tust, das geht nicht, Abraham. Hier, ich werde das alles von dir fordern, dafür musst du bezahlen. Nein, wenn ihr mal die Stelle nachschaut, Gott hat was ganz anderes gemacht. Er ist hingegangen und ist dem Abimelech erschienen und hat gesagt, wenn du nicht sofort dem Abraham seine Frau zurückgibst, dann läuft hier gar nichts mehr. Ne? Er hat alle Frauen, die zu dem Abimelech gehören, hat er unfruchtbar gemacht. Und hat, wie gesagt, jeder von uns würde erwarten, Abraham hat einen Fehler gemacht, Gott geht zu Abraham und spricht mit Abraham über seine Fehler. Aber Gott handelt genau entgegengesetzt. Er hat zu dem Abimelech gesagt, gib sofort dem Abraham seine Frau zurück, sonst ist hier bei dir, sonst bist du des Todes. In der Bibel steht tatsächlich, du bist, wenn du jetzt nicht die Frau zurückgibst, dann bist du des Todes, dann bist du ein toter Mann. Und so hat Abimelech schnell dem Abraham seine Sarah zurückgegeben und er hat ihm auch noch Kamele und Gold und Silber und alles Mögliche mitgegeben, damit da bloß nichts mehr zwischen ihm und Abraham steht. Und Gott hat dann das Haus von dem Abimelech auch wieder gesegnet, nachdem der die Frau Sarah an Abraham zurückgegeben hatte. Aber es ist eine außerordentliche Geschichte, wie Gott mit Abraham geht, weil Abraham Gott geglaubt hat. Das heißt nicht, dass wir einen Freibrief haben, zu lügen oder irgendwelche Dinge zu tun, aber es zeigt, dass wenn wir in der Gerechtigkeit Gottes sind, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes erkannt haben, wenn wir glauben an Jesus Christus, dass da keine Strafe für uns mehr ist. Dass, es ist so, wie ich schon mehrfach in letzter Zeit gesagt habe, dass das Blut Jesus wäscht uns fortwährend rein von jeder Sünde. Wenn jemand noch, sag ich mal, wirklich willentlich und mutwillig sündigt und alles, dann muss man sich fragen, ob er wirklich gerettet ist. Also, aber ich denke, jeder, der gerettet ist, der macht A nicht mutwillig, Abraham hat es auch nicht mutwillig getan, sondern er hat es aus Angst getan. Abraham hatte Angst, dass er ums Leben kommt, wenn die alle seine hübsche Frau sehen und sagen, na komm, den murksen wir einfach ab, nehmen sein Vermögen mit und die Frau behalten wir auch. Also er hat es nicht böswillig getan. Und ich denke, so ist Gott auch mit uns. Wenn wir gerettet sind, wenn wir Jesus vertrauen, dass er für uns gestorben ist, und dann reinigt uns das Blut Jesus fortwährend von jeder Schuld. Und auch wenn wir dann nochmal einen Fehler machen, und wir machen alle wieder Fehler, dann gibt es keine Verdammnis. Ganz wichtig. Wenn du dich verdammt fühlst, das ist nie von Gott, das ist immer von der anderen Seite. Wenn du irgendwie denkst, so, dass Gott kann das mir nicht mehr vergeben, dann wäre unsere Schuld größer als Gott. Aber Paulus hat uns gesagt, die Gnade, je größer die Sünde, umso größer die Gnade. Und die Gnade ist deswegen größer, weil Gott größer ist. Nicht, weil wir mehr sündigen. Ihr kennt alle diese Stelle, wir sollen nicht mehr sündigen, nur damit die Gnade größer wird. Aber die Gnade ist größer als alle Sünde. Alles, was wir an Fehler aufgehäuft haben, wenn wir zu Gott kommen, ist seine Gnade größer und er wäscht es weg. Er nimmt es weg von uns. Er nimmt es weg. Halleluja. Genau, das könnt ihr hier lesen in Römer 4, Vers 4. Da ist wirklich lang und breit erklärt, wie Abraham gerecht geworden ist und dass es nicht um unsere Leistung geht, sondern dass es einzig um unseren Glauben und um unser Vertrauen auf Jesus Christus geht. Und ganz unten steht es nochmal, ich habe es nochmal fett gedruckt, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Gott erklärt die Gottlosen für gerecht, wenn sie ihm vertrauen, wenn sie an ihn glauben, wenn sie auf Jesus Christus vertrauen. Und noch einen kleinen Ausflug zum Lukas in 7, Vers 47. Ihr alle kennt die Frau, die Jesus Füße gesalbt hat. Das war auch bei einem Pharisäer im Haus. Sie haben Jesus wirklich sehr gesetzlich behandelt und dann kam diese Frau, die hat sie hat geweint über seinen Füßen, hat seine Füße abgetrocknet mit ihren Haaren und dann hat ihr Salböl ausgegossen über seine Füße. Und die Pharisäer sagten, ja, wenn Jesus wüsste, was das für eine Sünderin ist, ne, dann würde er sich unmöglich von ihr die Füße reinigen lassen. Und Jesus sagte, und deswegen sage ich dir, und Jesus hat zu den Pharisäern geantwortet, Jesus antwortete den Pharisäern, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und da haben wir das wieder. Dem Zachäus, dem viel vergeben wurde, hat viel geliebt, er hat viel gegeben. Er hat sein Vermögen aufgeteilt an die Armen. Und dieser reiche Mann aus dem ersten Beispiel, der hat wahrscheinlich gar nichts von dieser Liebe empfangen. Der hat nur unter dem Gesetz gelebt. Der hat nur Gesetz vor Augen gehabt. Nur, du sollst nicht, du musst, du darfst nicht, tu dies, tu das. Wenn du einen Fehler machst, dann gibt es was. Ne? Aber diese Frau, die Jesus die Füße gewaschen hat und getrocknet hat, sie hat erkannt, dass Jesus, sie ist Jesus von Herzen begegnet und sie hat erkannt, dass ihre Sünden vergeben sind. Und in dem Moment, als sie das erkannt hat und dass nicht nur ihre jetzigen Sünden oder die Sünden der Vergangenheit, sondern auch die Sünden der Zukunft vergeben sind, in dem Moment können wir lieben. Das ist das, was die wahre Liebe ausmacht. In dem Moment, die Bibel sagt, in der Liebe ist keine Furcht. Solange da noch Furcht ist, dass es nicht gereicht haben könnte, dass man vielleicht doch noch einen Fehler gemacht hat oder irgendeinen Fehler noch irgendwann macht und dann wieder herausfällt aus der Gnade. Das ist genau das. Wenn wir wissen, dass uns alle Sünden vergeben sind, dann ist die Liebe alle Zeit in uns. Und dann hört diese Furcht, diese Angst, diese Depressionen, die aus dem Gesetz kommen, Furcht, die aus dem Gesetz kommt, kommt alles aus dem Gesetz. Wenn ihr das mal verfolgt, das Gesetz nehmt und in dem Moment, wenn du gegen irgendwas verstoßen hast, es ist ja nicht nur das Gesetz, es ist ja zu Hause genauso. In dem Moment, wenn man irgendwie irgendwas gemacht hat, einer hat was runtergeschmissen und schnell irgendwie zur Seite gekehrt, dass es keiner mitkriegt. Aber es ist ja in einem drin. Und ach, ich habe gegen irgendwas verstoßen und es arbeitet in einem und es arbeitet weiter. Und daraus kommen Furcht und Depressionen und Krankheiten und alles Mögliche kommt daraus. Aber in dem Moment, wenn wir wissen, dass uns alles vergeben ist, wirklich alles, 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 dir ist alles vergeben, egal welchen Fehler du gemacht hast, egal welchen Fehler du noch machst, alles. Und in dem Moment ist diese Liebe in uns vollkommen. Das ist diese vollkommene Liebe, in der keine Furcht mehr ist, weil es gibt keine Furcht mehr vor Strafe. Es ist keine Strafe mehr für uns übrig. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr werden die anderen das erkennen. Wenn das anfängt, wirklich in dir zu leben, wenn wir jeden Tag mit unserem Herz glauben und mit dem Mund bekennen, was Jesus für uns getan hat, dass er alle Strafe getragen hat, dass er alle Krankheit getragen hat, dass er für uns zur Gerechtigkeit geworden ist, dann fängt sich an, unser Leben zu verändern. Und überall, wo noch so Reste von Furcht und von Gesetzlichkeit und von irgendwo in unserem Kopf und in unserem Körper so festsitzen, die werden immer lockerer, die werden immer mehr gelöst und irgendwann spült sich das alles raus. Und dann sind wir angekommen in dieser vollkommenen Liebe Gottes. Kommt noch was? Genau, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Ja, alle Verheißungen, die Gott jemals gegeben hat, den Menschen, die glauben, die gelten für dich und die gelten für mich. Und wir sind darin angekommen. Und Abraham war der Erste Und wir sind die Nachkommenschaft Abrahams, weil wir an Gott glauben. Und damit ist all dieser Segen Abrahams in dein Leben gekommen und kann sich darin voll austoben. Also nimm es an, steh wirklich morgens auf und sag: Danke Gott, ich danke dir, dass du mich heute so segnest. Und wenn was irgendwie nicht gut läuft, dann danke Gott trotzdem. Danke Gott trotzdem, weil Gott macht alles dafür, dass es gut läuft. Und du wirst es erleben, du wirst es immer mehr sehen, dass Gott immer mehr Fruchtbarkeit schenkt, immer mehr Gelingen schenkt, dass wir immer gesegneter sind, weil wir einfach auf den vertrauen, der Herr ist. Und er bringt uns hindurch. Und manchmal dienen einfach Sachen, die wir durchmachen, dazu, dass anderen Menschen geholfen wird. Also es ist nicht, dass wir nichts durchmachen, und trotzdem wirst du in allen Situationen einfach Segen erkennen. Einfach wie Gott durchträgt, wie er hilft, wie es zu einem guten Ergebnis bringt. Amen.